meine Damen und Herren, Sie haben jetzt die schon angekündigte Gelegenheit, Ihre Fragen, Ihre Anmerkungen hier auch zu erläutern. Ich darf Sie bitten, die Mikrofone, die vor Ihnen sind, zu benutzen und vielleicht Ihren Namen und die Institution, von der Sie kommen, auch zu nennen, damit wir das etwas einordnen können. Wer möchte die erste Frage stellen oder die erste Anmerkung? Bitte schön.
Holger Wink, EBD Medien. Am Samstag gerade aus Brüssel zurückgekehrt. Ich habe mehrere Fragen, und zwar ganz konkrete und praktische. Erstens, Herr Leitenberger, können Sie noch mal sagen, wie läuft denn das ab, wenn Medien, oder wie verteilen Sie die Millionen, die für die Medien jetzt vorgesehen sind, zur Förderung der Europaberichterstattung? Steht dann im Vertrag drin, 20% positive Berichterstattung, 80% mindestens oder irgendwas? Zweitens, dieser europäische Fernsehkanal sozusagen, ist das nur rein Footage gesehen, also im Fachjargon, also machen Sie nur 1:1 Live-Übertragung oder läuft das so, wie es mal in Deutschland angedacht war vom Bundestagspräsidenten, dass das Parlamentsfernsehen auch sich selbst zu porträtierende Abgeordnete aussucht, Talkrunden veranstaltet, also journalistisches Programm machen wollte? Letztendlich wurde es ja dann zurückgezogen, nachdem ARD und ZDF zugesagt haben, mehr zu berichten. Das heißt, ziehen Sie Ihren Fernsehkanal zurück, wenn etwa in einer EU-Richtlinie steht, Sie haben ja das bei Filmen schon vorgeschrieben, aber Sie könnten das ja auch machen, 20% aller nationalen öffentlich-rechtlichen Anstalten, 20% der EU-Berichterstattung, dann brauchen wir ja keinen eigenen Kanal mehr. Was mir noch ein bisschen... Oder leider zielt die dritte Frage auch auf Sie. Der Punkt ist einfach, mir fällt dieses Beispiel ein, Sternenbüro. Wie kann denn die EU in Brüssel sichern, dass nicht das etwas schwächere belgische Recht zum Quellenschutz gegenüber kritischen, renitenten Journalisten zur Anwendung kommt, sondern vielleicht das etwas bessere deutsche Zeugnisverweigerungs- oder Quellenschutzrecht. Das heißt nicht, weil man plötzlich eine Antikorruptionsbehörde, die nicht funktioniert in Brüssel, aus ihren geheimen Dokumenten zitiert, dann plötzlich die belgische Polizei in meinem Büro steht. Was kann sie nicht unternehmen, die EU da, beziehungsweise die EU-Kommission, das Europäische Parlament, ich will das mal differenzieren etwas. Die vierte Frage, Herr Hinrichs, was mich ein bisschen schockiert hat in Ihrer Bemerkung oder in Ihrem Vortrag, war einfach, das ist nun mal so, Journalisten ticken so, die berichten nur, wenn es Krawall gibt, wenn es negativ ist, etc. Das hat mich schockiert insofern, weil als RTL-Vertreter hätte ich Ihnen das glatt abgenommen, als Gebührenzahler sage ich, stopp, auch wenn es langweilig ist. Erstens haben Sie die Pflicht, das interessant darzustellen, was rauszukitzeln, und zweitens halten Sie mich auf dem Laufenden, Sie haben eine Chronistenpflicht, also nicht nur, wenn es auf und ab gibt. Da richtet sich für mich die Frage dahin, so ein Fall wie dieser Sternfall, also wo sozusagen Versagen in der Antikorruptionsbehörde der EU in Brüssel selber oder der Europäischen Kommission enthüllt wurde. Sie haben 4 sehr gute Leute, die über europäische Institutionen berichten, für sicher sehr viel Geld. Warum kommt sowas nicht von Ihnen, und ist das nicht vielleicht zu viel Gipfeldiplomatie-Berichterstattung mit schönen Bildern und zu wenig hinterfragt in Ihrer Berichterstattung? Könnten Sie sich da etwas mehr, etwas anders vorstellen, jenseits der sehr guten Idee, über den deutschen Tellerrand in Talks, in politischen Talks hinauszugucken?
Danke, Herr Wenk. Sie haben im Grunde genommen nochmal die Frage auf den Punkt auch der Titulatur der heutigen Veranstaltung gebracht. Herr Hinrichs und dann Leitenberger.
Ja, Herr Wenk, wenn ich mich richtig erinnere, dann habe ich gesagt, bei uns landen Sie, Herr Leitenberger, auch mit guter Politik in der Tagesschau noch als Aufmacher. Ich kann das hier noch etwas deutlicher machen, das sage ich hin und wieder, und das schockiert dann seinerseits den einen oder anderen Zuschauer. Man braucht auch den Mut zur Langeweile als Öffentlich-Rechtlicher. Das heißt, wir müssen uns komplexer Themen annehmen, zum Beispiel das Thema Föderalismusreform, was bei RTL nicht gemacht werden muss. Vielleicht sollte es, aber es wird nicht gemacht, weil man damit keine Kaugummi-Werbung verkaufen kann. Wir machen es und haben dann die verdammte Pflicht und Schuldigkeit, das so darzustellen, dass es für die Zuschauer interessant ist. Das ist ein permanenter Prozess, an dem wir arbeiten, und das gelingt auch. ich weiß nicht, ob Sie das mitbekommen haben, das haben wir auf unserer Internetseite gehabt, auf tagesschau.de. Es gab einen Preis für die beste erklärende Berichterstattung, Tagesthemen Award. Da hat ein Kollege, ist in die Kneipe gegangen, hier in die Steff, und hat dann einfach mal erzählt, wenn er sich da hinsetzt, wer kassiert die Schanklizenz, und wenn dann die Kellnerin kommt, wo gehen die Steuern, die sie auf ihren Lohn bekommt, wo gehen die hin, wie hängt das alles zusammen, und hat auseinandergetüftelt, wie sieht das aus mit dem Föderalismus. Das versuchen wir auch in unserer EU-Berichterstattung, und um das ganz deutlich zu sagen, die EU-Verfassung, so schwer sie war Aufmacher in der Tagesschau und war Aufmacher mit 3 oder 4 Stücken in den Tagesthemen. Insofern nehmen Sie mich da bitte an der Stelle hart dran, wo es darum geht, dass ich grundsätzlich sage, wenn Sie auf die Titel sein wollten, dann brauchen Sie Krawallbrüder. Da habe ich gesprochen für RTL und für die Bildzeitung, nicht für uns. Ich dachte nicht, dass ich das extra erwähnen muss, weil das ja in der täglichen Berichterstattung sehr deutlich wird. Darüber hinaus ging dann die Frage, ob es möglich ist, sowas wie einen internationalen Presseclub oder in den Talksendungen da mehr über Europa zu machen. Ich glaube, nun ist das ein Bereich, für den ich nicht sprechen kann, dass das sicher durchaus möglich wäre. Es ist ja auch so, dass vereinzelt Politiker auftauchen. Da habe ich gesagt, ist die Unmittelbarkeit von besonderem Nutzen. Deswegen taucht Jean-Claude Juncker hin und wieder in Talksendungen auf. Es ist halt schwer, wenn Sie eine Runde von 4, 5 Leuten da sitzen haben, die alle klug reden, die aber per Voice-Over transportiert werden müssen. Da geht der Zuschauer weg. Nun haben wir die Pflicht, das zu tun, und tun es auch. An vielen Stellen, die möglicherweise dann auch nicht an allen Stellen wahrgenommen werden, auch zur Primetime. Aber das können Sie nicht jeden Sonntag machen, weil dann möglicherweise auch Sie und andere Kollegen schreiben würden, für 600.000, 700.000, 800.000 Zuschauer ist doch dieser Aufwand nicht zu rechtfertigen. Das ist eine Geschichte, wo wir sehr genau aufpassen müssen, erreichen wir noch die Zuschauer? Da strengen wir uns an. Da haben wir, glaube ich, in den letzten Jahren auch sehr, sehr viel getan, wenn Sie sich die Tagesthemen angucken, wenn Sie sich die Magazinberichterstattung angucken, wenn Sie sich aber auch die politischen Talksendungen anschauen, die hin und wieder durchaus europäische Themen zum Inhalt haben. Dass es nicht mehr ist, das liegt dann an den Gründen, die Professor Schönbach interessiert hat. Dann muss es interessanter werden.
Ja, mir haben Sie eine Reihe ganz konkreter Fragen gestellt. Ich will das nochmal ein bisschen auseinanderhalten, was wir machen und was wir nicht machen. Zum einen halten wir bestimmte Serviceleistungen für die Medien vor, die reichen von Pressemitteilungen über beispielsweise eine Fotodatenbank, wo sowohl Personen als auch Ereignisse bebildert sind, bis hin auch zu bestimmten Clips, die EU-Politiken bebildern. Wer diese Datenbank benutzt, wer unsere Pressemitteilungen konsultiert, wer die Fotos abdruckt, wer die Clips nutzt, entzieht sich unserer Kontrolle vollkommen. Das ist eine Entscheidung der Medien, auf diesen Service zurückzugreifen. Und Sie wissen, es gibt Zeitungen, die drucken grundsätzlich keine offiziellen Porträts von Politikern ab oder Politikerinnen, sondern nur solche, die von unabhängigen Bildberichterstattern geschossen worden sind. Andere machen es anders. Das ist eine Entscheidung, die, wie gesagt, den Medien selber obliegt. Dann gibt es EBS, Europe by Satellite. Das ist ein Footage-Kanal, der unkommentiert und live bestimmte Ereignisse überträgt. Das reicht von Plenarsitzungen des Europäischen Parlaments bis zu unserer täglichen Pressekonferenz jeden Tag um 12 Uhr. Wir werden diesen Dienst ausbauen, einfach deswegen, weil es immer mehr parallele Aktivitäten gibt, beispielsweise Plenarsitzungen des Parlaments, und zur gleichen Zeit findet woanders, sei es eine Kommissionssitzung, statt oder eine Pressekonferenz einer anderen Institution. Das ist ein reiner Footage-Kanal.
Wer kann den empfangen?
Den kann theoretisch jeder empfangen. Das ist, wird nicht verschlüsselt ausgestrahlt, sondern der ist über Satellit empfangbar. Für jeden, der seine Satellitenschüssel auf diese Position ausrichtet. Im Übrigen ist ein Großteil des IBS-Materials auch im Internet abrufbar. in Form von Podcast. Sie können also zum Beispiel unsere tägliche Pressekonferenz, wenn Sie das interessiert, im Internet am Nachmittag dann noch einmal betrachten. Dort ist sie dann einfach, wie gesagt, völlig unkommentiert eingestellt. Das Einzige, was sozusagen als Bearbeitung erfolgt, ist eben die Übersetzung, die dazukommt, weil wir an den normalen Tagen, also an den Tagen, die nicht Kommissionssitzungen sind, zwischen dem Englischen und dem Französischen dolmetschen und an den Tagen, wo die Kommission tagt und ihre großen Entscheidungen verkündet, in allen Amtssprachen der Union übersetzen. Und das, was Sie, glaube ich, hier besonders bewegt und was kritisch angemerkt worden ist, das ist die finanzielle Unterstützung für bestimmte Europaberichterstattung. Da möchte ich ganz deutlich zwei Dinge sagen. Zum einen werden diese Gelder im Wege von Ausschreibungen vergeben. Da gibt es keine besonderen, privilegierten Empfänger zunächst einmal, sondern da können sich Medien darum bewerben. Und das Zweite ist auch, es geht mitnichten darum, hier genehme Berichterstattung zu erreichen. Das Einzige, was erwartet wird, ist, dass über Europa berichtet wird und dass das zu allgemein verbindlichen, von allen Medien, denke ich, auch selbstverständlich akzeptierten journalistisch-handwerklichen Sorgfaltsstandards erfolgt. Sie glauben doch nicht, dass wir so dämlich sind, wenn ich das mal so deutlich formulieren kann, dass wir glauben, mit Hofberichterstattung, Schönfärberei oder Propagandafernsehen irgendjemand für Europa begeistern zu können. Das ist mitnichten der Fall. Diesem Irrtum erliegt weder ethisch noch praktisch jemand bei uns in der Kommission. Es geht schlicht und einfach um eine ganz simple Tatsache, dass in Europa, im Europa der 27, die Medien unterschiedlich finanziell ausgestattet sind. Wir haben in Deutschland ein System, das es erlaubt, ein außerordentlich vielfältiges öffentlich-rechtliches Fernsehen vorzuhalten. Es gibt ein ähnliches, aber nicht völlig gleiches System im Vereinigten Königreich. Es gibt andere Abstufungen in anderen Mitgliedstaaten. Aber die Möglichkeiten der einzelnen Medien sind eben sehr unterschiedlich an dieser Stelle. Und insofern ist auch das ein Angebot. Auch da möchte ich nochmal darauf verweisen. Es ist ja nun wahrlich niemand gezwungen, sich daran zu beteiligen. Und noch einmal, die Beteiligung daran ist in keiner Weise daran geknüpft, dass in irgendeiner Form hier ein journalistisches Wohlverhalten eingefordert wird. Noch einmal, das ist aus meiner Sicht, wäre das vollkommen kontraproduktiv, denn Vertrauen in Europa entsteht durch kritische Auseinandersetzung, durch kritische Debatte. Ich glaube, für das Vertrauen in Europa wird mehr getan, wenn ein Befürworter und ein Gegner sich gegenseitig fetzen und diskutieren, als wenn bloß ein Befürworter sozusagen darlegen würde, warum das alles so wunderbar ist, was gemacht wird. Und die Frage, die Sie angesprochen haben mit dem Quellenschutz, es ist richtig, dass da zunächst nach wie vor das nationale Recht gilt. Ich möchte aber auch darauf hinweisen, dass das belgische Recht seit dem von Ihnen angesprochenen Vorfall angepasst worden ist, dass der Quellenschutz auch in Belgien verstärkt worden ist und dass im Übrigen die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte auch noch einmal für alle Mitgliedstaaten, nicht nur der Europäischen Union, sondern für alle Mitgliedstaaten des Europarates verbindliche Vorgaben auch in diesem Bereich macht.
Herzlichen Dank, bitteschön.
Emilia Mayer, chilenische Journalistin hier in Berlin. Ich habe eine Frage in Bezug auf die Europapolitik oder auf den Einfluss von Europa in der Berichterstattung bei den jeweiligen Ländern hier innerhalb von Europa. Das heißt, besonders hier in Deutschland, wo ich jetzt hier wohne. Inwieweit gibt es eine Motivation, dass von Brüssel her irgendwann mal die Berichterstattung, die von den jeweiligen Ländern hier gesendet werden, irgendwann mal vielleicht ein bisschen mehr beeinflusst werden, sodass Brüssel auch eine Stimme zu den verschiedenen Berichten auch dazu gibt. Und ich meine jetzt besonders bestimmte Themen, die manchmal sehr stark von Deutschland her so gesehen werden und die werden auch so gesendet und es bleibt vieles auf der Strecke, dass die Zuschauer gar nicht so mitbekommen. Zum Beispiel vor kurzem wurde ein langer Bericht über Berlusconi gesendet von Italien und es gibt natürlich eine sehr umstrittene Geschichte, alles was mit Berlusconi geschieht, aber ich finde es sehr unberecht oder ungerecht, dass man einfach die Realität, auch dass sich nur von dem Präsidenten zeigt, was er mit allen Problemen in all den Jahrzehnten zu tun hatte, mit seinen finanziellen Geschichten und zeigt man überhaupt nicht den Hintergrund mit dem Land, was in Italien geschieht, wie funktioniert diese Kultur, warum wurde er auch wieder als Präsident auch gewählt. Ist es tatsächlich so schlimm in Italien gesehen? Ist es tatsächlich so etwas ganz Extremes, wie das hier in Deutschland gesehen wird? Oder ist es ein Problem hier von der Kultur, diese interkulturelle Kommunikation, die hier irgendwie, glaube ich, ein bisschen so kurz kommt? Und das passiert mit vielen anderen Themen, glaube ich. Ich weiß nicht, ob Sie meine Frage verstehen.
Also ich habe Sie so verstanden, dass es Ihnen darum geht, dass Einfluss genommen wird auf die Programmgestaltung, dass es facettenreicher auch unter dem Gesichtspunkt der anderen Mitgliedstaaten berichtet wird. Wer möchte? Herr Henrichs.
Ja, ich kann zunächst einmal sagen, dass ich ja auch in meinem Vortrag schon angesprochen habe, dass für uns in der Berichterstattung über die Institutionen der EU der Backchannel hin und wieder fehlt. Wir reportieren, wir berichten, sachlich, um das nochmal zu sagen, und ohne Krawall. Und möglicherweise, weil wir das tun, fehlt dann die Interaktion mit demjenigen, über den gesendet worden ist. Das heißt, in der Innenpolitik kommt es immer mal wieder vor, dass man sich in Berlin trifft und man dann auch gesagt bekommt, da habt ihr mich aber falsch interpretiert. Das hätte man auch anders sehen können. Insofern haben Sie recht, da fehlt so ein bisschen der Backchannel, auch weil es dem einen oder anderen oder vielen Europapolitikern egal ist, wenn es nicht das Medium ist, das für das eigene Land berichtet. Wie gesagt, wenn wir McGreevy auf die Füße treten, am Mittwoch oder am Donnerstag, dann ist dem das wurscht. Der wird dann nicht sagen, das war nicht in Ordnung, das war nicht fair oder sonst irgendwie sowas, jetzt möglicherweise schon. Herr Leitenberger, wo ich deutlich darauf hingewiesen habe. Bei Herrn Verheugen ist das schon anders. Und das hilft natürlich, diese Interaktion. Darüber hinaus, wenn Sie einen Beitrag aus Italien ansprechen, ich erinnere mich an einen, den wir gehabt haben im Vorfeld der Wahl, wo wir erklärt haben wollten, warum ist das so, warum wählen die Menschen in Italien noch einmal Berlusconi bei all dem, was wir über ihn zu wissen glauben, wie funktioniert dieses Land. Das macht dann unser Korrespondent in Rom, der da seit langen Jahren lebt und der da natürlich die Interaktion hat und da dann auch reflektieren kann, sowohl wenn er die Geschichte macht, weil er der Sprache mächtig ist und die Erfahrung des Landes in sich aufgesogen hat, als aber auch, wenn es dann gesendet wird, weil da dann die Referenzquellen natürlich ganz genau hingucken. Insofern für Europa insgesamt, für die Stellen, an denen wir Korrespondenten haben, sehe ich das Problem nicht. Für Brüssel der Gestalt, dass wir eben, wenn Sie so wollen, über 27 Kommissariate auch berichten und aber sich nur eins dafür interessiert, was in der Tagesschau läuft.
Herr Leitenberger. Ja, also was die Kommission anbelangt, würde ich denken, ist es wichtig, zwei Dinge zu trennen. Das eine ist unsere Kommunikation über das, was wir als politischer Akteur tun, was die Europäische Kommission als politischer Akteur in Europa tut. Da haben wir die Aufgabe zu informieren, da haben wir auch eine Rechenschaftspflicht gegenüber den Medien. Aber wir sind natürlich kein journalistischer Akteur und deswegen ist es nicht die Aufgabe der Europäischen Kommission, jetzt sozusagen eine ausgewogene, faire Berichterstattung über die unterschiedlichen Mitgliedstaaten in den unterschiedlichen Mitgliedstaaten zu organisieren. Was die Kommission tun kann, das liegt auf einer völlig anderen Ebene. Wir können versuchen, wie wir das in anderen Bereichen auch tun, etwa im Binnenmarkt, vorhandene Schranken abzubauen, aber die Möglichkeiten, die daraus erwachsen, muss in einer Demokratie, in einem freien Staat, müssen die Medien selber nutzen. Da kann es nicht an uns sein, inhaltliche Vorgaben zu machen. Wir können Angebote machen, beispielsweise, Sie wissen das, es gibt das Mediaprogramm, das dafür sorgt, dass im Bereich der Filmkunst europäische Koproduktionen unterstützt werden, dafür sorgt, dass bestimmte Koproduktionen auch transnational zum Beispiel verliehen werden. Aber das sind alles Angebote und am Ende müssen es die Akteure in den Medien und darüber hinaus in der Kultur selber auch nutzen. Das spielt ein bisschen hinein in die Frage, die vorhin zweimal angeklungen ist, mit der europäischen Öffentlichkeit. Ich bin fest davon überzeugt, dass man eine europäische Öffentlichkeit nicht von oben herab schaffen kann. Die muss aus der Gesellschaft heraus wachsen. Öffentlichkeit ist nichts, was sich verordnen lässt. Was wir machen können, ist Rahmenbedingungen zu schaffen, dass das, was aus der Gesellschaft heraus wachsen will, nicht behindert wird. Deswegen gibt es zum Beispiel so etwas wie die Richtlinie Inhalte ohne Grenzen, die dafür sorgt, dass Fernsehsendungen beispielsweise überall in Europa empfangen werden dürfen und empfangen werden können. Das bedeutet aber nicht, dass diese Richtlinie eine Pflicht konstituiert, für Sender beispielsweise alle Mitgliedstaaten zu bedienen. Das wäre dann eine absurde Folgerung daraus. Also so würde ich unsere Rolle beschreiben. Auf der einen Seite die ganz klassische Rolle des politischen Akteurs, der Behörde, die über ihre eigene Arbeit informiert. Auf der anderen Seite der politische Auftrag in den Verträgen, dass wir die Hindernisse für die Kommunikation zwischen den Mitgliedstaaten abbauen, dass es aber in einer freiheitlichen Demokratie dann Sache der Medien selber ist, den dadurch entstandenen Freiraum auszufüllen. Ein letztes Wort. Sie wissen, dass wir den Beitrittsstaaten nach 1989, insbesondere den Staaten in Mittel- und Osteuropa, sehr stark im Rahmen der Beitrittsvorbereitung, im Rahmen der Beitrittsverhandlungen dabei geholfen haben, auch im Bereich der Medienrechtssetzung freiheitlich-demokratische Systeme mit aufzubauen. Aber auch hier ist es so, das ist letztlich dann das, was die Medien selber an Freiraum nutzen müssen.
Vielleicht noch eine Nachfrage, Herr Leitenberger. Wäre es aus Sicht der Kommission wünschenswert, wenn Euronews einen anderen Stellenwert beispielsweise in Deutschland bekäme, weil Euronews ja eigentlich das einzige Medium, also Fernsehmedium zumindest ist, was versucht, eine gewisse Form von europäischer Öffentlichkeit herzustellen. Und wie sieht das aus? Soweit ich weiß, sind da ja auch Mittel der Kommission in irgendeiner Form mit drin. Ein Punkt, der ja auch zumindest in Deutschland eine gewisse Rolle spielt, bei den Öffentlich-Rechtlichen, die sagen, ja, aus dem Grunde können wir das eigentlich nicht akzeptieren, eine stärkere Kooperation mit Euronews. Klammer auf, mal ganz abgesehen von der Frage, dass das in Lyon und nicht in München sitzt, was bei der Historie eine gewisse Rolle gespielt hat. Aber wie sehen Sie das? Wäre oder könnte man es irgendwie hinbekommen, sozusagen aus Euronews diese Mittel rauszuziehen, sie vielleicht in was anderes einzusetzen und damit vielleicht aber eine Möglichkeit zu schaffen, Euronews, es kann auch was anderes sein, aber zumindest als ein Medium in dieser Form sich weiterentwickeln zu lassen?
Euronews ist in der Tat ein Medium, das Unterstützung nicht speziell der Kommission, sondern aus dem Haushalt der Europäischen Union erhält. Auf der anderen Seite ist es so, dass es natürlich ein Medium ist, das sich wie jedes andere Medium auch am Markt durchsetzen muss. Mit anderen Worten, der Stellenwert, den Euronews am Ende genießen kann und genießen wird, der hängt davon ab, in welchem Umfang Euronews ein Informationsbedürfnis, das existiert, befriedigt. Ich freue mich natürlich, das ist überhaupt gar keine Frage, über Europa-Berichterstattung in Euronews, aber ich freue mich genauso über Europa-Berichterstattung in der ARD oder in der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung. Ich denke nicht, dass es darum gehen kann und darum gehen muss, jetzt bestimmte Medien sozusagen besonders privilegiert zu behandeln. Worum es vielleicht gehen muss, ist, dass in einer nationalen Medienlandschaft regulatorisch, beispielsweise beim Zugang zu Kabelnetzen oder anderen, auch solche Formate eine Chance haben können, dass also ein solches bewusst auf transnationale Information angelegtes Medium eine Chance hat, da auch empfangbar zu sein. Ob es die Leute dann tatsächlich sehen, das ist eine Frage, die in den Händen der Fernsehzuschauerinnen und Zuschauer liegt, wenn sie die Fernbedienung bedienen.
Wohl wahr. Gibt es weitere Fragen? Dann will ich vielleicht nochmal mit einer Frage, die mir noch so ein bisschen auf den Nägeln brennt, nochmal versuchen abzuschließen. Junge Menschen schauen immer weniger Fernsehen, vor allen Dingen die klassischen Formate, die sich mit Politik beschäftigen. Junge Menschen lesen immer weniger Zeitungen, das zeigen alle Umfragen. Wie können wir es schaffen, und ich will vielleicht noch eins dazu sagen, gleichzeitig sind die jungen Menschen in eine Europäische Union hineingeboren, wo eben sehr vieles, was eben durch Herrn Hinrichs ja auch nochmal zitiert wurde, im Zusammenhang mit Helmut Kohl, selbstverständlich ist, die sozusagen konsumiert sind. Das heißt, wie schaffen wir es, und jetzt bin ich bei dem pädagogischen Teil, Herr Professor Schönbach, aber diese jungen Menschen kommunikativ zu erreichen, um sie sozusagen auch mit den Dingen, die in Europa stattfinden, doch ein Stück weit zu befassen, damit, wenn Krisen sind, nicht dann doch plötzlich eine Reaktion sich entwickelt, die eben halt Euroskepsis hoch drei dann ist, weil man eben halt zu wenig weiß.
Mit Gratiszeitungen. Meine ich ganz ernsthaft. Ich erlebe in den Niederlanden den Aufschwung von 4 qualitativ hochstehenden Zeitungen, die nichts kosten, die Sie einfach in der Straßenbahn oder im Zug im Bus vorfinden. Erstaunlich, wie viele junge Leute das aus reiner Langeweile sich anschauen. Dann machen wir uns nichts vor. Das Phänomen, das Sie beschreiben, also junge Leute schauen immer weniger, holen sich immer weniger politische Inhalte im Fernsehen ab, lesen keine Zeitung. Sie tun es auch nicht im Internet, meine Damen und Herren. Das liegt daran, dass es einen Verfall des Interesses an der Institutionenpolitik gibt. Also an der klassischen Politik, mit der wir noch so aufgewachsen sind, also der Parteienstreit und wer wird Bundeskanzler und solche Geschichten. Da wird oft ein bisschen euphemistisch, bin ich versucht zu sagen, wenn Sie an die Diskussion denken in der Zeit, die vor etwa 14 Tagen stattgefunden hat. Sie wissen, diese beiden Artikel, Manuel Hartung gegen Jens Friedrichsen, glaube ich, oder Vettersen oder so eigentlich, da wird dann oft ein bisschen euphemistisch drüber hinweggehudelt, indem man sagt, ja, aber die Leute sind in Amnesty International und die machen eine nicht institutionalisierte Politik, sind beim Umweltschutz organisiert und weiß der Teufel was. Aber das ist natürlich nicht die Politik, über die wir heute reden, ist völlig klar. Es ist eine Art privatisiertes soziales Engagement, ganz prima. Aber das hat nichts damit zu tun, wie zum Beispiel das nächste Europäische Parlament zusammengesetzt wird, das dann möglicherweise stärker als bisher, wenn das mit der Institutionalisierung der Europäischen Union weitergeht, über unser Schicksal ja auch bestimmt, nicht wahr? Wenn ich da nicht zur Wahl gehe, kann ich bei Amnesty International so viel gemacht haben, wie ich will. Ich bestimme einfach nicht mit. So, ich komme auf die Gratiszeitungen zurück. Es gibt eine Hoffnung. Soziologische Kollegen von mir sagen, das ist zyklisch. Die Jugend wird sich in etwa 15 Jahren wieder interessieren für Institutionenpolitik. Das muss man einfach abwarten, dann geht's wieder. Oder man muss Leute, und das gilt nicht nur für Jugendliche, sondern für alle Leute, die sich nicht für Politik interessieren, leider überraschen und überrumpeln mit Politik. Und je stärker die Möglichkeit besteht, sich auszuklinken, das Internet zum Beispiel ist das Schädlichste, was Sie sich vorstellen können für die Demokratie, wenn Sie so wollen, in dieser Hinsicht, weil Sie, wenn Sie sich für Politik nicht interessieren, dann kriegen Sie nichts, aber überhaupt nichts mit. Sie können dafür sorgen, dass es nur Sport ist, das Ihnen serviert wird beispielsweise. Solange es Display-Medien gibt, Push-Medien, die Sie unweigerlich konfrontieren mit politischen Themen, weil es auf der Titelseite ist, mit einem spannenden Foto, haben wir die leise Hoffnung, Sie merken, dass ich da ziemlich nüchtern bin, haben wir die leise Hoffnung, dass es Leute gibt, die sich vielleicht durch diese Überraschung dazu bringen lassen, doch mal ein kleines Artikelchen zu lesen oder zumindest mitzukriegen, dass es jetzt eine Finanzkrise gibt, obwohl sie sich eigentlich nur für Sport interessieren. Aber es ist Titelseiten-News. Und wenn man eine Gratiszeitung sieht, auf der die Finanzkrise als Schlagzeile abgebildet ist, mit weinenden Bankern unten drunter, liest man vielleicht wenigstens mal den Vorspann. Ganz, ganz nüchtern. Ganz nüchtern. Das ist ein Überrumpelungseffekt, den wir im Moment nur erwarten können. Und zweite Hoffnung, es ist zyklisch, es verschwindet von alleine wieder. In 10 Jahren haben wir ein neues 1968, da sind wir alle auf der Straße und wollen wieder mitmachen an der Politik, die außerparlamentarische Opposition entsteht wieder und so weiter.
Gut, beim letzten Punkt ist schwierig, aber das führt mich zu einer Frage an Herrn Hinrichs. Das war ja letztendlich, Professor Schönbach, ein Plädoyer für das integrative Angebot, sprich für ein Vollprogramm, was ARD und ZDF zumindest derzeit noch in ihren ersten und zweiten Programmen anbieten. Wie sehen Sie das, Herr Hinrichs?
Ja, ich bin froh, dass ich dazu noch was sagen kann, weil ich immer noch ein bisschen erschrocken bin über die Tatsache, dass Herr Weng mich so missinterpretiert hat. Wir sind ja nun wirklich, wir von ARD aktuell, die Hohepriester all des Seriösen und müssen uns immer wieder zur Wehr setzen, wenn wir hochseriöse Themen als Aufmacher in der Tagesschau platzieren, in den Tagesthemen platzieren. Ich bin ganz bei Professor Schönbach. Ich glaube auch, ich hoffe das sogar, dass die Leute diesen hektischen Aktionismus, den wir im Tagesablauf mittlerweile haben, irgendwann ablegen und sagen, es ist doch schön gewesen in den Zeiten, wo man wusste, um 8 Uhr ist Feierabend, da ruft dann auch keiner an und in einer Viertelstunde informiere ich mich über das Wichtigste am Tage und da kommt dann als Aufmacher eben auch eine EU-Reform. Daran wollen wir festhalten, das ist momentan eine schwierige Phase und es ist nicht so, dass wir so dämlich wären und nicht wüssten, wie man höhere Quoten machen kann. Das sehen Sie dann hin und wieder, wenn das trifft eher das ZDF, wenn die mit RTL konkurrieren. Die versuchen dann mit seriösen Programmen gegen eine eher bunte Sendung von RTL anzustinken und das gelingt ihnen nicht. Da haben wir noch den Vorteil, dass wir erst um 20 Uhr kommen und dann eben auch etwas anders aufgestellt sind. Aber damit wir bei diesen Zyklen in 15 Jahren überhaupt noch auf dem Schirm der jungen Leute sind, müssen wir jetzt reagieren. Müssen wir jetzt reagieren und müssen alle Möglichkeiten wahrnehmen, die es uns erlauben, an die jungen Leute heranzukommen. Das heißt, ich muss natürlich auch ins Netz gehen, auch wenn ich weiß, dass ich damit auf dem Ast, auf dem ich sitze, dass ich den an dem säge. Ich muss auf die Handys, ich muss die jungen Menschen da erreichen, wo sie sind, und ich muss sie erreichen, wann sie es wollen. Die sitzen nämlich nicht um 8 vorm Fernseher. Ich hoffe, wie gesagt, dass die in 15 Jahren da wieder sitzen. Wenn ich aber jetzt nicht die Möglichkeit habe, sie über andere Ausspielwege zu erreichen, dann wissen die in 15 Jahren gar nicht, dass es die Tagesschau gibt und die Tagesthemen. Und die ARD insgesamt, die eben ein Vollprogramm anbietet und mich über all diese Dinge informiert. Wir werden 300, 400 Kanäle haben, wenn man jetzt das Profil nicht schärft. Und deswegen, wie gesagt, bitte ich Sie darum, mich da auf keinen Fall misszuinterpretieren. Wenn man jetzt das Profil nicht schärft, dann ist man in 10, 15 Jahren einer unter vielen. Das wollen wir nie sein, das dürfen wir auch nie sein und müssen dann jetzt auch hin und wieder in Kauf nehmen, dass wir eben mit unserem Aufmacher nicht so viele Zuschauer locken wie mit irgendeiner bunten Geschichte über Knut, den wir konsequent verschwiegen haben, weil wir den nicht für relevant erachtet haben. Das ist unsere Aufgabe, der kommen wir, so gut es eben geht, wahr und nach, und ich bin mir ganz sicher, dass das auf lange Sicht erfolgreich sein wird. Wir kämpfen auch innerhalb der ARD für diesen Kurs.
Herr Robertson, ist ja eine Regionalzeitung auch so ein Stück Vollprogramm. Und das Stichwort Gratiszeitung haben Sie ja sicherlich nicht mit Begeisterung gehört. Wie können Sie, oder gibt es Ansätze für Sie, eben halt junge Leute auch mit dem Thema freies Reisen, die Vorteile, die Europa bietet, auch ein Stück anzusprechen, zu begeistern? Oder spielt das überhaupt keine Rolle?
Natürlich gibt es eine Zeitungskrise, da muss man nicht drum herum reden. Die Auflagen sind in den letzten Jahren bei allen Zeitungen oder bei den meisten, sage ich jetzt mal, dramatisch gesunken. Parallel dazu gibt es eine Entwicklung, die uns viel mehr Sorgen macht. Das ist nämlich auch der Rückgang in den Anzeigenbereichen. Das ist natürlich der Bereich, der uns mehr oder weniger ernährt. Und diese Anzeigen, die uns da verloren gegangen sind, ich denke zum Beispiel an den Immobilienmarkt oder auch an den Automarkt, die kommen nun definitiv nicht wieder zurück. Insofern muss man sich darauf einstellen. Zweite Bemerkung, Zeitungen sind natürlich auch Wirtschaftsunternehmen und keine karitativen Organisationen. Und insofern muss es auch darum gehen, Geld zu verdienen, Arbeitsplätze zu sichern. Und das gelingt letztlich auch nur durch Qualität. Das ist nun ein etwas schwammiger Begriff und ich will ihn etwas präzisieren, indem ich Individualität vielleicht noch hinzufüge. Und wenn wir uns nun also darauf verlassen würden, dass wir alle die gleichen Zeitungen lesen, dass wir dann also günstige Zeitung bekommen, möglicherweise sogar kostenlose, da wäre das natürlich unser Aus, das ist gar keine Frage. Wir müssen uns darauf beschränken oder darauf besinnen, das tun wir, glaube ich, auch, dass wir versuchen, Leser zu überraschen, dass wir versuchen, eine andere Zeitung zu bieten, als wir es vielleicht noch vor 10 oder 15 Jahren gemacht haben. Für uns ist schon maßgeblich, dass wir einerseits eine Pflicht und eine Kür haben. Wir können die elektronischen Medien nicht ignorieren, nur uns geistert auch jeden Tag durch den Kopf, wie können wir es anderes machen. Dass gestern dies und das passiert ist, weiß im Zweifelsfall morgen jeder. Wir können es auf der anderen Seite nicht voraussetzen, dass es jeder weiß, müssen es also irgendwie anders dann aufbereiten. Und dazu brauchen Sie natürlich fachkundige Kollegen, unter anderem in Brüssel. Und ob das Früchte tragen wird, wir setzen darauf, gar keine Frage. Wie gesagt, wir haben in Brüssel allein, das darf man nicht vergessen, 12 Kollegen aus 7 Ländern. Das ist für eine Regionalzeitungspool zugegebenermaßen, aber gleichwohl eine ganze Menge. Insofern zeigt das schon, dass wir davon überzeugt sind, dass es mit dieser Individualität, mit dieser Qualität letztlich funktionieren wird.
Herzlichen Dank. Gibt es noch Fragen von Ihrer Seite? Wenn alle Fragen beantwortet zu sein scheinen, dann darf ich allen Mitwirkenden hier auf dem Podium herzlich danken und auch Ihnen fürs Zuhören und Ihr Interesse. Ich denke, wir haben eine interessante Diskussion erlebt, die deutlich gemacht hat, dass einerseits in Europa wohl etwas mehr Normalität einkehren sollte, zum anderen, dass die politische Berichterstattung über europäische Themen und über die Handelnden auf dem europäischen Parkett, dass der eine entsprechende Beachtung geschenkt werden muss und dass wir sicherlich auch immer wieder daran denken müssen, ein Stück zu erklären. Denn auch eine Grafik, und sei sie noch so aufwendig, wie von Herrn Hinrichs eben zitiert, ist natürlich nach ein paar Sekunden vom Schirm. Da gibt es sicherlich im Internet oder auch in den Tageszeitungen Möglichkeiten, dies auch zu vertiefen. Die Konrad-Adenauer-Stiftung würde sich freuen, Sie demnächst wieder hier beim Berliner Mediendiskurs oder einer anderen Veranstaltung herzlich begrüßen zu können. Wie gesagt, morgen können Sie alles noch mal nachhören und zum Teil auch nachlesen. Nachdem wir Ihnen hoffentlich reichhaltige geistige Nahrung geboten haben, dürfen wir Sie jetzt einladen, das soeben Gehörte bei einem kleinen Imbiss und einem Getränk zu vertiefen. Wir wünschen Ihnen noch interessante Gespräche und einen guten Weg zurück ins Büro oder nach Hause. Die Veranstaltung ist geschlossen. Herzlichen Dank.